Ich lese den heutigen Text aus Jesaja 58 aus der Basisbibel. Ruf, so laut du kannst, halt dich nicht zurück. Lass deine Stimme erschallen wie ein Widerhorn. Halt meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist, als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Ich antworte, was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So, wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen und wie umgeknicktes Schilf in Sack und Asche gehen? Nennst du das Fasten einen Tag, der dem Herrn gefällt? Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der Unrechtgefangenen. Bindet ihr unterdrücktes Joch los. Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teile dein Brot mit den Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Und wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entziehe dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst, wenn du um Hilfe schreist, dann sagt er, ich bin für dich da.
Ich bete. Danke, guter Gott, für dein Wort. Danke dafür, dass es manchmal unbequem ist, dass es wehtut, dass es hart ist. Aber hinter alledem können wir immer wieder eben diese deine grenzenlose und bedingungslose Liebe spüren. Dir geht es um uns und darum, dass wir zurechtkommen, dass wir unser Leben zurechtbringen lassen von dir, mit Hilfe deines Wortes und aus der Kraft deines Geistes. So hilf uns, Herr, jetzt recht zu hören. Danke, dass du reden willst. Amen. Liebe Gemeinde, Michel Qua, aus dessen Buch ich vorhin gelesen habe, war einer der Helden meiner Jugendzeit, meines jungen christlichen Glaubens. Sein Gebetbuch, Herr, da bin ich, 2,5 Millionen Mal verkauft und immer noch erhältlich, 1954 erschienen, das hat in unserer Jugendarbeit in den 70er Jahren noch hohe Wellen geschlagen. Seine ehrliche, seine echte Art, den Glauben als katholischer Priester in einer Hafenstadt wie Le Havre zu leben, das zog uns als junge Christinnen und Christen an. Was ich vorhin gelesen habe, das hat mich als junger Mensch eben auch umgetrieben. Die gute Nachricht, sie musste doch viel klarer und krasser wirken. Die Menschen in unserer Gemeinde aber saßen da Sonntag für Sonntag, die älteren Damen noch mit Hut und mit Dutt im rechten Block, die Männer im linken Block, wenn auch nicht mehr sklavisch wie in mancher Brüdergemeinde. Sie hörten die gute Nachricht, sangen, beteten und gingen wieder nach Hause zu ihrem Sonntagsbraten. Doch die Armen in unserer Stadt schienen sie nicht zu interessieren, allenfalls um sie zu bekehren, aber nicht um ihrer Armut willen. Dann hörten wir von den Baptisten in Hannover, die eine Drogenarbeit begonnen hatten. Neues Land, so heißt diese noch heute. Menschen werden befreit von ihrer Drogensucht. Menschen, die ganz unten sind, über die man gemeinhin die Nase rümpft, lieber einen großen Bogen macht, die man kaum noch als Menschen wahrnimmt, sondern nur noch als Kiffer, Junkies, Süchtige. Um die kümmerten sich die Christinnen und Christen in Hannover. Mit einem Freund, der in Hannover Zivildienst gemacht hatte, besuchte ich in dieser Zeit eine der WGs, in der junge Christen mit ehemaligen drogenabhängigen Menschen zusammenlebten. Da wurde etwas von dem verwirklicht, was ich selbst im Evangelium hörte und bei Michel Quar pointiert formuliert fand. Und etliche Jahre später hat der damalige Leiter und Mitgründer dieser Arbeit in meiner ersten Gemeinde in Bad Salzuflen gepredigt, eben über genau diesen Text hier, und hat uns damals erzählt, dass es einer der Grundtexte für die Gründung der Arbeit des neuen Landes gewesen war. Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit. In vielen Religionen ist es üblich zu fasten. Gefastet wurde vor allem in Notzeiten. Es geht dann darum, seine Bitten an Gott durch das Fasten Gewicht zu geben. Oder im Fasten geht es darum, Gott zu zeigen, wie ernst man es doch im Glauben meint und sich in besonderer Weise als gottesfürchtig, Gott ergeben zu zeigen. Heutzutage geht es in der Fastenzeit um den freiwilligen Verzicht auf etwas, das einem wichtig ist und von dem man denkt, dass es einen Gefangennehmen zu sehr bestimmen könnte. So fasten Menschen Alkohol, Schokolade, Kaffee, PC oder auch nur die sozialen Medien, also Facebook und Co. Aber auch da steht natürlich der Gedanke dahinter, auf diese Art Gott näher zu kommen, Gott zu gefallen, Gottes Erfahrungen zu machen. Der Fastende fastet zuallererst um seiner selbst willen, was ja nicht per se schlecht sein muss. Der Prophet, der in unserem heutigen Predigttext zu Wort kommt, er lebte nach dem babylonischen Exil. Und vermutlich, bevor der Tempel in Jerusalem wieder errichtet worden war oder fertiggestellt worden war und eben seinen Betrieb hatte aufnehmen können, den Opferdienst wieder praktizieren konnte. Die Israeliten, von denen der Prophet hier spricht, sie waren durchaus voller religiöser Inbrunst. Sie glaubten durchaus selbst, dass sie es ernst meinten mit ihrem Glauben. Sie feierten doch Gottesdienste in den Synagogen. Sie ließen sich in den Gottesdiensten doch Predigten halten. Sie wollten doch hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Sie wollten doch, dass Gott ihnen nahe kommt. So wie die Gemeinde in meiner Jugendzeit. So wie wir doch vermutlich auch heute. Ja, und die Menschen in Jerusalem, sie fasteten sogar, um der Ernsthaftigkeit ihres Ringens um Gottes Nähe Ausdruck und Gewicht zu geben. Die Baptisten meiner Jugendzeit fasteten nicht, ausdrücklich nicht, verzichteten stattdessen aber ständig auf viele weltliche Vergnügungen wie Tanzen, Kino, Essen gehen und manches mehr. Und dann steht da, vermutlich in eben einem dieser Gottesdienste in einer der Synagogen in Jerusalem, dieser Prophet auf. Und er redet harte Worte. Er gibt die Antwort auf die Frage der Gläubigen. Aber es ist nicht die Antwort, die diese sich erhofft und erwartet haben. Der Prophet deckt vielmehr auf, was falsch läuft, so wie es die Propheten immer getan hatten. Das ist ihre vorrangige Aufgabe, nicht die Zukunft vorherzusagen, sondern vor allem die Gegenwart mit offenen Augen oder genauer mit den Augen Gottes wahrzunehmen. Zu sehen, zu durchblicken, wie die Situation ist, was die Menschen tun, wie sie sich verhalten. Und es ihnen spiegeln, es ihnen vorhalten, es ihnen sagen. Nur so kann sich etwas ändern. Von Fehlern lernen kann nur der, der sie wahrnimmt und dann zugibt und Verantwortung übernimmt und nun eben anders handeln will, also von den Fehlern lernen will. Dafür ist es Zeit, immer schon und immer wieder. Was der Prophet den frommen Menschen seiner Zeit vorhält, das ist durchaus zeitlos. Menschen können sehr religiös sein. Sie können begeistert Gottesdienst feiern. Sie können sich nach Gottes Gegenwart sehnen, sich von ihm Hilfe in ihrem Leben wünschen. Sie fasten vielleicht sogar dafür. Doch das alles kann sich eben nur auch in ihrem Inneren abspielen und in ihren Gottesdiensten und Zusammenkünften und eben nichts mit ihrem Alltag zu tun haben. Da verhalten sie sich dann wie alle anderen. Das war etwas, das ich als junger Christ auch entdeckt hatte. Geschwister, damals waren es meist ja nur die Männer, sie waren als Chefs oder Vorgesetzte nicht gut gelitten. Und da waren Unternehmer in unserer Gemeinde, die gefürchtet waren, weil sie hart waren mit ihren Mitarbeitenden und im Umgang mit ihren Geschäftspartnern mit allen Wassern gewaschen. Und da waren auf der anderen Seite die Geschwister, die ihren Glauben im Bauchladen vor sich hertrugen. Fasten war verpönt bei uns Baptisten damals, weil das ja die Katholiken taten. Das gehörte sich nicht für einen Baptisten, weil der auch ohne zu fasten Gott nahe ist. Doch schon die Kleidung zeigte, wes Geistes Kind man sein wollte. Und erst recht das Verhalten im Gottesdienst, zu dem man natürlich jeden Sonntag ging. Nicht wie heute, manchmal nur alle 14 Tage oder 3 Wochen. Ich spreche jetzt nicht von der Corona-Zeit, wohlgemerkt. Und Lachen war zumindest im Gottesdienst verpönt. Aber ich glaube, manche lachten nicht einmal zu Hause, bestenfalls im Keller. Und gelobt wurde auch nicht, denn damit nahm man sich ja den Lohn im Himmel. Und natürlich war man demütig. Auch als Prediger, so wie es damals bei uns noch hieß. Und so sah ich den auch, unseren Prediger dort. Ich schaute zu ihm auf, bis ich eines Sonntags nach dem Gottesdienst, und ich war schon fast zu Hause gewesen und feststellte, ich habe was vergessen, wieder zurückrannte. Wir wohnten nicht so weit weg von der Kapelle. Und ich in die Kapelle reinkam und mitbekam, wie dort der Prediger und der Kastellan sich wirklich sowas von gestritten haben. Ich weiß nicht, um was es ging, nicht mehr. Aber was ich weiß ist, es ging nicht um die Sache, es ging um das Sagen. Wer hat das Sagen hier in der Kirche? In der Kapelle. Oder wer hat die Ehre? Oder es ging vielleicht eben um beides. Nun habe ich diesen Kollegen Jahrzehnte später als Pensionär wieder getroffen, weil er in meiner Stadt im Krankenhaus lag. Und ich habe ihn dort mehrmals besucht und ihn noch einmal ganz neu kennengelernt. Das ist etwas, das ich immer wieder entdecke. Ich neige dazu, Menschen holzschnittartig wahrzunehmen. Und was ich gelernt habe und immer wieder neu lernen muss, der Mensch ist vielschichtig. Er ist sehr komplex in seinem Wesen. Und zugleich entdecke ich zunehmend, dass all das, was ich damals dem Kollegen und ja auch manchem anderen Gemeindeglied angekreidet habe, auch selbst lebe. Erst heute? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Fragt Jesus. Und auch das hat Michel Quah in den verlesenen Gedanken zum Ausdruck gebracht, dass es immer gut ist, zunächst mal auf sich selbst zu schauen. Der Prophet damals hat die Menschen nicht holzschnittartig gesehen. Er hatte nicht Einzelne im Blick, sondern er hat ein Verhalten aufgedeckt und benannt, das viele an den Tag legten. Und das auch nicht, um sie an den Pranger zu stellen, sondern eben, um ihnen zu helfen, einen neuen, einen besseren Weg zu finden und tatsächlich auch zu gehen. Er hatte nichts gegen Gottesdienste. Und er hatte auch nichts gegen Fasten. Die Frage war für ihn nur, ob das alles dann auch im Alltagsleben der Menschen Raum greift, sich widerspiegelt. Und das war es, was er von Gott her wahrgenommen hatte, was Gott ihn fragen ließ und den Gläubigen seiner Zeit eben auch diese Frage stellen ließ. Auch Jesus hat die Fastenden dazu aufgerufen, ihr Tun nicht an die große Glocke zu hängen, nicht griesgrämig daherzulaufen und das plakativ sozusagen zu demonstrieren, dass sie gerade fasten, sondern fröhlich zu sein und so zu tun, als würden sie ganz normal leben. Und er hat festgestellt, dass nicht jeder, der Herr, Herr ruft, dem Herrn auch bekannt ist, sondern wer nach dem handelt, was Jesus in der Bergpredigt sagte, der erfüllt die größere Gerechtigkeit. Und in einer seiner Geschichten erzählte Jesus von einem Samaritaner, der einem Menschen hilft, der im Wadi Kelt unter die Räuber gefallen war, während zwei fromme Mitbürger vorbeigehastet waren, um nur ja ihre fromme Pflicht zu erfüllen. Und bei der Lektüre des Jakobusbriefes haben wir es gerade in der zurückliegenden Woche gelesen, Kapitel 2. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Und er bringt anschließend ein Beispiel, in dem es Menschen in Not geht und dass ihnen mit frommen Worten nicht geholfen ist, sondern dass da praktische Hilfe nötig ist. Von Samuel Beckett, dem Dichter und Dramatiker, wird berichtet, wie er auf einer Party von einem sogenannten Intellektuellen gefragt wurde, warum er eigentlich immer nur über Elend und Not schreibe. Und der Fragesteller vermutete dahinter biografische Gründe und fragte denn deshalb auch Beckett, ob sein Vater ihn geschlagen habe oder ob er irgendwie anders eine schlechte Kindheit gehabt habe. Doch Beckett erwiderte, dass er eine sehr glückliche Kindheit hatte. Das wiederum ließ den sich selbst für klug haltenden Fragesteller pervers krankhafte Hintergründe bei Beckett vermuten, eben dafür, dass er immer nur von Not und Elend schreibt. Beckett verließ die Party so schnell wie möglich und fuhr mit einem Taxi nach Hause. Und auf der Trennscheibe zwischen dem Fahrer und ihm klebten drei kleine Schilder. Das eine bat um Hilfe für die Blinden. Ein zweites um Hilfe für Waisenkinder. Und das dritte um Unterstützung für Kriegsflüchtlinge. Und der Kommentar Becketts zu diesem Zwischenfall: Nach Not und Elend braucht man nicht zu suchen. Sie schreien uns ins Gesicht, sogar in einem landender Taxi. Die Not der Welt schreit uns an. Es gibt so viel himmelschreiende Ungerechtigkeit, mit der wir uns nicht arrangieren dürfen. Freitag wurde berichtet, dass die Bundesregierung sich endlich auf ein Lieferkettengesetz geeinigt hat. Der aus Bayern stammende Entwicklungshilfeminister Gerd Müller setzt sich seit Jahren vehement dafür ein, damit wir als Verbraucher wissen, unter welchen Bedingungen Waren im Ausland produziert wurden, die wir hier kaufen. Gibt es dabei Kinderarbeit? Wie sehen die Schutzbedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter aus? Wie steht es um ihre Löhne? Und viele Fragen mehr können so beantwortet werden und unser Kaufverhalten eben auch beeinflussen. Dass dieses Gesetz kommt, für möglichst viel Transparenz sorgt, dass wir als Christinnen und Christen diese Fragen stellen und da auch dadurch Antwort finden, dafür müssen wir unsere Stimme erheben. Diesen Minister unterstützen mit unseren Gebeten und für das Anliegen beten. Dafür ist es an der Zeit. Ein zweites Beispiel. Auch in unseren Reihen gibt es Menschen, auch Kollegen, die der Meinung sind, wir müssten als Christen auch in diesen Zeiten Gottesdienst feiern und dabei auch singen, weil Gott so gelobt und gepriesen werde. Und wir müssten das auch weiterhin tun, und wenn es verboten sei, dann müssten wir halt in den Untergrund gehen. Dabei scheint die Gesundheit anderer Menschen keine Rolle zu spielen. Ob da jemand gefährdet wird, scheint denen, die so argumentieren, relativ gleichgültig zu sein. Ob das ein Lobpreis ist, den Gott will? Ich glaube nicht. Und dazu ein drittes. Wo sind denn unsere Stimmen gewesen im ersten Lockdown, als Menschen in den Krankenhäusern und zum Teil auch in den Altenheimen ganz alleine, ohne Begleitung sterben mussten? Da wäre es an der Zeit gewesen, die Stimme zu erheben, für diese und dafür einzutreten, dass Angehörige und Geistliche sie begleiten können. Und auch hier mein Spiegel, mea culpa. Fasten, Gottesdienst feiern, Gott loben und preisen. Welcher fromme Mensch sollte da dagegen sein? Und Gott hat gewiss auch nichts dagegen. Wenn es denn Hand in Hand geht damit, dass wir Menschen befreien wollen von ihren Abhängigkeiten, dass wir Menschen befreien wollen auch von ihren religiös zwanghaften Vorstellungen, aber das zuerst für uns selbst von Gottes Geist erbitten. Und dass wir entdecken, dass wir Gott auch so loben und preisen, wenn wir uns für Menschen in Not einsetzen, ihnen helfen. Wenn wir gegen zerstörerische und ausbeuterische Strukturen in der Wirtschaft kämpfen. Wenn wir Ungerechtigkeit beim Namen nennen. Wenn wir uns aber auch nicht dem Mitmenschen vor unserer Haustüre entziehen, dem fernen Nächsten ist es oft viel leichter zu helfen als dem nahen Nächsten. Und wenn wir eben verzichten auch auf das, worauf wir meinen, einen Anspruch zu haben. Verzichten, um so anderen zu helfen. Verzichten eben auch auf unsere Rechte, um so andere zu schützen und dem Virus Paroli zu bieten. Freiwillig, nicht gezwungen. So, glaube ich, und so lese ich hier bei dem Propheten, kommen wir Gott nahe. So kommt Gott uns nahe. Jesus hat das am Ende seines Wirkens in das Gleichnis vom Weltgericht gepackt. Was ihr einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. In unserer Jugendgruppe tauchte übrigens damals plötzlich ein Drogensüchtiger auf. Als noch junger Mitarbeiter habe ich mich gemeinsam mit einigen anderen um ihn gekümmert. Das war die Nagelprobe. Für uns, aber auch für die Gemeinde, die ich so oft so kritisch sah. Und da hat sie Gesicht gezeigt. Sie stand zu uns und sie stand zu diesem jungen Mann. Und ich habe gemerkt, wie schwer das ist, einen solchen Menschen zu begleiten und dass man da einen langen Atem benötigt. Und vor allem ganz viel Liebe, die nicht aus uns selbst kommt. Und es war ja nur einer, um den wir uns da kümmerten, was uns schon alles abverlangte. Das war doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch der Schriftsteller und Theologe Albrecht Goos hat gesagt, dass alle Hilfe immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Davon spricht jeder Rechenschaftsbericht, der uns vorgelegt wird. Dass es auf diesen Tropfen ankommt, davon spricht unsere Botschaft.